willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode spreche ich mit Professor Martin Schröder. Martin Schröder ist Professor für Soziologie an der Universität des Saarlandes. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Fragen: Wann sind wir wirklich zufrieden? Wird die Welt besser oder schlechter? Sind Frauen benachteiligt? Und gibt es Generationen? Diese Fragen versucht er mit den Methoden der empirischen Sozialforschung zu ergründen. Speziell über seine Analysen zu der letzten Frage nach dem Generationenkonzept habe ich mit ihm gesprochen. Andreas konnte bei diesem Gespräch aus Termingründen nicht dabei sein. Und nun viel Spaß beim Interview. Ganz herzlich willkommen im Kritisches Denken Podcast, Professor Martin Schröder, jetzt an der Uni im Saarland in Saarbrücken. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte von diesem Gespräch. Da waren nämlich mal wieder die sozialen Medien im Spiel. Und zwar bin ich nach wie vor auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Und da bin ich über einen Post gestoßen von jemandem, der bei mir in irgendeiner Liste steht. Und der hatte einen Hinweis gepostet, dass sie wieder ihre Langzeitstudie aktualisiert haben, über die wir sicherlich auch gleich sprechen werden. Nämlich die Daten, die sie über diese Frage, gibt es Generationen als Konzept, macht das Sinn? Und da haben sie ja einen großen Datensatz, der jährlich aktualisiert wird, so ein Umfragedatensatz. Und da haben sie auch auf ihrem Blog drüber geschrieben. Die Aussage, die sie da treffen, ist ja, dass es eigentlich dieses Generationenkonzept, dass da gar nicht so viel dahinter steckt. Oder wenn man mal genau anschaut, vielleicht können Sie dazu gleich mal sagen, was versteht man denn unter einer Generation? Und viele kennen vielleicht so die Generationen, die jetzt so gerade rumgehen, Gen Z oder Generation X oder auch die 68er oder die Boomer und so. Die Begriffe kennt man eigentlich, assoziiert damit auch so eine gewisse Zeit. Aber das Problematische ist ja, dass man diesen Generationen dann ja bestimmte Charakteristika oder verschiedene Eigenschaften oder Charaktereigenschaften zuschreibt und dass man die dann recht schubladisiert. Und da ist Ihre Herangehensweise ja, dass Sie sagen, ja, man kann da viel drüber reden, aber ich will wissen, was die Daten sagen. Und deswegen schauen Sie so im Sinne von evidenzbasiert, das gibt es ja auch in der Medizin, evidenzbasierte Medizin. Ich versuche mich gerade an der evidenzbasierten Curriculumsentwicklung und das wäre so jetzt evidenzbasierte Aussage über das Generationenkonzept in der Soziologie. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen Ihren Ansatz und auch so Ihre Definition von Generation beschreiben.
Ja, sehr gerne. Also ich freue mich erstmal, dass ich hier bin, Herr Barth. Und erstmal muss ich dazu sagen, das ist nicht meine Umfrage, sondern das sozioökonomische Panel, das seit 1984 jedes Jahr durchgeführt wird. Mittlerweile sind da so 20.000, 30.000 Menschen und Panel bedeutet, es werden dieselben Menschen jedes Jahr wieder befragt. Mal stirbt jemand, mal zieht jemand ins Ausland, dann wird es ein bisschen weniger, dann werden aber wieder neue Leute reingeholt. Aber das Prinzip ist, sie befragen dieselben Menschen immer wieder. Und wenn man jetzt solche Daten hat, sind ungefähr 800.000 Befragungspunkte und diesen Menschen wurden sozusagen nicht alle, aber vielleicht die wichtigsten Fragen gestellt, die Meinungen wiedergeben, die wir mit Generationen assoziieren. Also beispielsweise, wie wichtig ist ein beruflicher Erfolg? Mache ich mir Sorgen um meinen Arbeitsplatz oder will ich mich selbst verwirklichen und so weiter? Können wir noch im Detail drüber reden. Und jetzt kann man sich ja mal fragen, was meinen wir denn unabhängig von allem Gerede, wenn wir sagen, es gibt eine Generation? Und da gibt es einen toten alten Mann, Karl Mannheim, der hat sich das in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts folgendermaßen überlegt. Und ich erzähle das, weil das eigentlich das ist, was wir heute auch meinen, auch wenn uns das nicht richtig klar ist, dass wir das meinen. Also, es ist vom Prinzip her ganz einfach. Wenn wir sagen, alte Menschen sind anders als junge Menschen, dann meinen wir damit nicht Generationen, ne? Also, Sie sehen einen 20-Jährigen, Sie sehen einen 40-Jährigen, die beiden unterscheiden sich, da würden wir nicht sagen, ja, ja, klar, Generation, sondern, na gut, ne, 40-Jährige gehen Vielleicht nicht so lange abends weg wie 20-Jährige. Es muss ja kein Generationenphänomen sein. Ein zweiter Aspekt, das ist übrigens dann, wir nennen das einen Alterseffekt. Ist eigentlich ziemlich banal. Ein zweiter Aspekt, der keine Generation ist, ist ein Periodeneffekt. Wenn wir so ziemlich alle in der Gesellschaft in den 80er Jahren gefragt hätten, sollen beispielsweise Homosexuelle heiraten dürfen, hätten wahrscheinlich fast alle Menschen, auch unabhängig vom Alter vielleicht sogar, eher Nein gesagt. Würden Sie genau dieselbe Umfrage machen, würden heute wahrscheinlich fast alle oder sehr, sehr viele Ja sagen. So, wenn alle Menschen in der Gesellschaft von Zeitpunkt A hin zu Zeitpunkt B ihre Meinung äußern, dann ist das, und ich glaube, das kann auch jeder einsehen, auch kein Generationeneffekt, sondern man nennt das dann Periodeneffekt. Ist auch eigentlich wieder total banal. Heute denken alle anders als vor 40 Jahren. So, und ich glaube, wenn ich das so erzähle, dann ist jedem auch klar, ja klar, Alte sind anders als Junge und wir alle denken anders als früher. Klar, das sagt uns noch nichts über Generationen aus, aber warum ist das denn jetzt so wichtig? Ja, wichtig wird es an folgendem Punkt. Wenn ich statistisch beide Effekte rausrechne, also wenn ich nur Menschen vergleiche, die im selben Alter und zur selben Zeit befragt wurden, dann verschwinden alle vermeintlichen Generationeneffekte, von denen wir immer wieder hören. Das war jetzt sozusagen halbstatistisch ausgedrückt. Was heißt das jetzt in ganz einfacher, normaler Alltagssprache? Nehmen wir mal an, Sie haben einen 25-Jährigen und der fragt im Vorstellungsgespräch, wie ist das denn hier mit Work-Life-Balance? Na, das wäre ja so ein typisches Ding. Dann bezweifle ich nicht, dass das so ist, ja? Aber Sie können es durch zwei Faktoren erklären. Ja, 20-Jährige fragen das, aber haben das schon immer eher gefragt als beispielsweise 45-Jährige. Und die Implikation ist, auch diesem 20-Jährigen wird Arbeit wahrscheinlich in 25 Jahren etwas wichtiger sein, als es derzeit ist. Das ist eben dieser berühmte Alterseffekt. Und B, allen Mitgliedern in der Gesellschaft ist beispielsweise Work-Life-Balance heute wichtiger als früher. Das heißt, es ist auch gar nicht verwunderlich, dass es den 20-Jährigen auch wichtiger ist. Ne, das war jetzt mal ganz einfach rausgerechnet. Und das können Sie mit so ziemlich jeder Eigenschaft, die relevant ist, machen. Also zum Beispiel Sorgen um Klimawandel. Wirkt erstmal so, als ob es eine Generationenfrage wäre und wird von den Medien ja auch gerne so aufgezogen. Zeigt sich aber, heute machen sich alle Menschen mehr Sorgen um das Klima als früher. Nur früher waren die später geborenen Generationen ja noch gar nicht da, um gefragt zu werden. Ja? Das heißt, wir verwechseln systematisch diesen Periodeneffekt, wir alle haben unsere Meinung geändert, mit dem Generationeneffekt, der eigentlich bedeutet, ich kann die Einstellungen von Menschen mit ihrem Geburtsjahr erklären. Das sozusagen erstmal in a nutshell.
Also der Periodeneffekt wäre dann sowas wie der Zeitgeist. Und
Genau.
da könnte ich mir dann vorstellen, dass jetzt, was gerade kürzlich zurückliegte, so ein einschneidendes Erlebnis wie die Corona-Pandemie, wo alle erlebt haben, dass man auch von, früher hieß das Telearbeit, oder? Dass man auch von zu Hause arbeiten kann.
Genau.
Das ist heute den Leuten wichtiger und mehr auf dem Radar, dass es ja auch möglich ist, zum Beispiel im Homeoffice zu arbeiten und nicht das gängige Schema ist, es müssen alle am Arbeitsplatz sein, einfach weil man am Arbeitsplatz sein muss, weil das immer
Genau.
schon so gewesen ist.
Ja.
Und das würde sich dann aber in der Breite
Was
wiederfinden.
meinen Sie mit in der Breite?
Also das wären bei den Jungen so wie bei den Älteren. Die haben
Genau.
alle jetzt das Erlebnis
In
gemacht.
der Breite der
Corona-Pandemie, alle zu
Gesellschaft.
Hause, in der Breite der Gesellschaft, genau.
Genau. So ist es. Genau, also man findet schon viele dieser Generationensachen, ich sag mal, deskriptiv. Und das ist vielleicht auch ein Grund, können wir später noch darüber reden, warum viele erstmal gerne daran glauben, weil auf der rein beschreibenden Ebene ist das schon nicht falsch. Ja? Also, wie gesagt, ich bezweifle nicht, dass, was weiß ich, die 20-Jährigen jetzt öfter nach Work-Life-Balance fragen als vor 10 Jahren. Ja? Nur die Veränderung findet sich bei allen, nicht nur bei den 20-Jährigen. Es ist was, was wir ganz oft in der Soziologie haben. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, etwas politisch inkorrekt sagen würde, deskriptiv, beschreibend, ja, werden Sie sehen, Frauen zum Beispiel haben eine stärkere Tendenz, aus dem Arbeitsmarkt auszusteigen, ab einem bestimmten Alter als Männer. So, ja, genauso wie bestimmte Generationen anscheinend stärker nach Work-Life-Balance fragen. Wenn wir jetzt aber darauf schließen, aha, dann wollen die Frauen wohl nicht arbeiten, oder jetzt schließen würden, aha, dann kann ich wohl, ob man arbeiten will, mit dem Geburtsjahr erklären, dann vergessen wir, was eigentlich sehr banal ist, ganz einfach eine Drittvariable zu kontrollieren, die, wie sich dann zeigt, eigentlich hinter dem Zusammenhang steckt, ne? Also bei Frauen wäre das dann typischerweise, sobald die Kinder bekommen haben und es keine gute Kinderbetreuung gibt, ist das der Grund, warum sie stärker aus dem Arbeitsmarkt aussteigen? Ja, nicht unbedingt, weil Frauen jetzt irgendwie anders sind. Und bei Generationen würde man dann eben auch sehen, ja, die fragen schon stärker als früher nach anderen Arbeitsbedingungen. Und vielleicht führt man mit 20- oder 25-Jährigen öfter Gespräche, was für einen Job sie sich denn wünschen. Eigentlich würde man aber sehen, man findet das bei allen anderen auch.
Ja, und man kann ja, Sie arbeiten das schön heraus, diese Alterseffekte und Periodeneffekte bei den verschiedenen Themen. Zum Beispiel, Sie haben gerade gesagt, so die Sorge vor dem Klimawandel. Das ist ein wichtiger Parameter. Und wenn man sich das unbereinigt anschaut, dann sieht man schon über die Zeit, also je näher
Genau.
in der näheren Vergangenheit, die Sorge steigt stark an. Und man
Genau.
sieht, nachdem die Effekte rausgerechnet sind, es steigt immer noch an. Aber man sieht dann, wenn man sich die absoluten Zahlenwerte anschaut, das ist auf einer Skala, glaube ich, von 1 bis 5, ist das eine Variation dann von 0,25 oder sowas in der Größenordnung. Da könnte man natürlich sagen, klar, es gibt vielleicht noch einen Effekt, aber der ist relativ klein. Vielleicht statistisch signifikant, das schon. Aber dann ist die Frage, so wie der Medizin auch immer, ja, ich kann statistisch signifikant sein, aber es ist klinisch nicht relevant.
Genau.
Es sollte einen da nicht zu verleiten, einer Generation jetzt einen Stempel aufzudrücken, dass
Genau.
das so ist. Aber natürlich, gerade beim Klimawandel ist ja jetzt das Wissen wird immer mehr, was wir darüber wissen. Das Thema ist in der Breite veröffentlicht. Die Folgen werden immer drastischer auch sichtbar. Und dann ist ja auch klar, dass das auch für alle wichtiger wird.
Genau.
Und für jede neue Generation, wenn man es nach Geburtenjahrgang sehen würde, auch tendenziell immer wichtiger wird.
Genau. Also, es ist ja ein in der Statistik bekanntes Problem, dass mit sehr vielen Fallzahlen auch sehr schwache Effekte signifikant werden. Und bei einer Fallzahl von 800.000 müssen Sie schon lange suchen, um einen Effekt zu haben, der nicht signifikant ist. Aber es ist eben genau so, wie Sie sagen, ja. Also, was weiß ich, wenn ich mir jetzt die Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit anschaue, ja, dann sehe ich da einen signifikanten Effekt je nach Generation, sogar nach Kontrolle des Periodeneffekts. Aber was sagt es uns jetzt aus, dass auf einer Skala von 1 bis 3 die anderen da einen Mittelwert von 1,59 haben und die anderen dann maximal 0,07 Punkte höher auf einer Dreierskala sind, ja? Genau das ist eben der Punkt. Und substanziell ist es eigentlich eine ganz schöne Nachricht, wenn man das so will. Also ich bin ja nicht dazu da, schöne Nachrichten zu verbreiten, aber wenn es sich zufälligerweise mal so aus der Empirie ergibt, dann darf man es natürlich auch sagen. Weil es natürlich bedeutet, dass wir statistisch gesehen, messbar, eher alle gemeinsam unsere Meinungen über die Zeit verändern, statt dass man jetzt sagen würde, da gibt es eine Gruppe, die wurde zu einem bestimmten Jahr geboren und die wird jetzt ihr Leben lang andere Meinungen haben als eine andere Gruppe, die zu einem anderen Jahr geboren wurde. Und das ist jetzt spekulativ, also ich muss natürlich immer sagen, was kann ich wirklich aufgrund der Daten sagen und was kann ich nur spekulieren. Also jetzt kommt Spekulation. Aber so schön wir das vielleicht eigentlich finden würden, wenn es so ist, ist es vielleicht andererseits nicht das, was medial zieht. Ja, also das ist mir während der Corona-Pandemie immer aufgefallen. Da hatte ich mir mal angeschaut, da hatte ich mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf so eine Befragung gemacht, wo alle 2 Wochen die Menschen nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt wurden. Und man hat gesehen, der Lockdown kommt, die Lebenszufriedenheit geht ganz rapide runter und übrigens auch umgekehrt, der Lockdown ist vorbei, obwohl trotzdem noch Corona war, geht die Lebenszufriedenheit sofort wieder hoch. Und dann dachte ich, so allen geht es massiv schlecht, wenn der Lockdown kommt. Ja, ist ja auch klar, man ist sozial isoliert. Das muss ja eine riesige mediale Message sein. Und dann war immer so, wenn man die Tagesschau anruft oder wen auch immer, also ich will jetzt gar nicht der Tagesschau da einen Vorwurf machen, ne, war wirklich bei allen Medienstationen, ja, ist nicht uninteressant, aber okay. Dann war ich so, aber wieso ist das denn nicht so uninteressant? Also, ja, so richtig spannend wäre es ja, wenn besonders die Frauen leiden oder besonders die Männer leiden oder besonders die Alten leiden oder besonders die Jungen oder besonders die Reichen oder besonders die Armen. Und wenn es so wäre, müsste man es auch zeigen, aber wenn ich Interaktionseffekte rechnete oder wenn ich das einzeln aufgruppierte, dann sah man einfach, nee, der Rückgang ist in allen Gruppen gleich. Und das sozusagen fand ich ganz interessant, weil es vielleicht auch auf diese Generationensache zutrifft. Sozusagen, wir alle stecken im selben Schlamassel oder wir alle machen dieselbe Meinungsveränderung durch, ja, ist vielleicht medial einfach nicht so interessant wie Gruppe A geht's gut und Gruppe B geht's schlecht. Was ein bisschen ironisch ist, weil einerseits ist das sozusagen das, was die Medien als Filter drüber laufen lassen. Und dann beschwert man sich, ah ja, man hört ja immer, wir sind eine so gespaltene Gesellschaft. Ja, wenn nur die Messages verbreitet werden, die das wiedergeben, dann kann das so wirken sozusagen. Ne? Und was ich jetzt aber empirisch wirklich, und damit bin ich fertig, bei der Generationensache eben wirklich ganz schön zeigt, es ist nicht so. Also hauptsächlich scheinen wir alle gemeinsam unsere Einstellungen zu Themen zu verändern, statt dass es diesen in Anführungsstrichen Generationenkonflikt gibt, dass dadurch, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren wurde, ich jetzt und für immer anders denken würde als Leute, die wann anders geboren wurden.
Das finde ich spannend, wie Sie das beschrieben haben, gerade so mit der Interaktion mit den Medien. Und so, wenn ich es richtig gelesen habe in Ihrem Blog, war es ja auch so, dass es eigentlich eine Buchidee war, etwas darüber zu schreiben, wie das mit den Generationen ist. Und als Sie dann angefangen hatten zu recherchieren und gesehen haben, nee, Moment mal, sehe ich da gar nicht.
Genau.
Das hat mich sehr daran erinnert. Das war Episode 2 von unserem Podcast. Da haben wir mit Nathalie Grams gesprochen. Sie war früher Homöopathin. Und hat dann gedacht, jetzt, das muss ich ja dann auch mal zeigen lassen, also evidenzbasiert, wirklich zeigen lassen, dass
Ja.
das wirkt und wie es wirkt. Und als sie sich dann wirklich auf die Suche gemacht hat nach den Studien und geschaut hat, wie die Gesamtstudienlage aussieht, ist sie auf den Trichter gekommen, ja, also wenn ich wirklich mir eingestehe und neutral versuche draufzuschauen, dann muss ich erkennen, das wirkt gar nicht über den
Genau.
Placebo-Effekt hinaus. Und das hat sie so zur Konvertitin gemacht und das fand ich
Ja.
auch eine spannende Sache, was dem natürlich dann auch noch ein anderes Gewicht verleiht, wenn man eigentlich A zeigen wollte und dann aber sieht, nicht A ist eigentlich näher dran an der Realität.
Genau. Also, wenn wir jetzt alle Automaten wären, oder ich sag mal so, wie ich mich gerne sehen würde, oder was ich vielleicht auch versuche, dann müsste ich natürlich sagen, die Empirie ist die Empirie, ja, egal ob ich vorher A oder B herauskommen wollte, das dürfte davon eigentlich nicht beeinflusst sein. Aber klar, ne, ich sag mal so, als Story ist es vielleicht ganz nett, also Sie haben völlig recht. Es gab eine Literaturagentur, die eben diese Idee hatte, einer muss doch mal das Buch schreiben, die junge Generation kann nichts und ist faul. Und wenn ich jetzt, gerade weil ich nicht mehr dazugehöre, sozusagen in meine eigenen Vorurteile reinhorche, habe ich mir gedacht, Mensch, ja, klar, ja, also merke ich ja an den Studenten und sowieso ist ja auch ich habe ja noch viel härter gearbeitet, als ich jünger war, ja, suche ich mal in den Daten. Und ja, ein paar Wochen später musste ich der Literaturagentur absagen, weil ich eben sagen konnte, ich kann ja kein Buch darüber schreiben. Es wäre ein sehr langweiliges Buch, immer nur zu sagen, hier gibt es keinen Effekt, hier gibt es keinen Effekt und hier gibt es keinen Effekt sozusagen. Und ja, es ist ein Nullresultat, so wie man das sozusagen nennen würde, ne?
Ja, und das ist schwer zu publizieren in der Wissenschaft, aber ich
Genau.
höre das auch raus, auch schwer in die Medien zu bringen überhaupt. Da fließt der Speichel eher, wenn es reißerische Resultate gäbe.
Genau. Es gibt hier noch den kleinen Unterschied, wenn es sozusagen eine starke Theorie in die Gegenrichtung gibt. Also wenn die Theorie das Nullresultat annimmt, dann ist es natürlich einfacher, sozusagen auch ein Nullresultat in die Öffentlichkeit zu bringen, sozusagen. Es gibt aber sozusagen auch noch eine lebensweltliche Komponente, die dahinter ganz lustig ist. Jetzt muss man sagen, es gibt zum Beispiel an der Uni Leipzig Hannes Zacher oder wenn man jetzt mal in der neueren, wirklichen empirischen Literatur schaut, dann ist es so, dass nicht nur Hannes Zacher, sondern auch international ganz, ganz viele zeigen, dass diese Effekte eigentlich nicht sichtbar sind, die man sehen können müsste, wenn es Generationen geben würde. Aber für mich hat das dann dazu geführt, dass ich, also wirklich ungewollt, ja, so Mister, es gibt keine Generationen geworden bin, ja. Also ich habe mich da jetzt nie drum gebalgt oder sowas, aber klar, das ist dann wieder diese mediale Dynamik. Dann sagt irgendwer, es ist so, dann braucht man aber auch irgendwen, der sagt, es ist nicht so. Und das war ich dann wohl irgendwie zufälligerweise oder eben nicht zufälligerweise, aber aufgrund dieser zufälligen Dynamik, ne, dass da auch was rausgekommen ist, was ich mir jetzt selber vorher ganz anders vorgestellt hätte.
Als ich das so gelesen habe, wo auch diese Daten herkommen, auf denen Sie Ihre Resultate dann basieren oder eigentlich die Resultate selbst, dieses sozioökonomische Panel,
Genau.
was dann diese Umfrage, diese jährliche Umfrage ist. Und ich sage nicht, dass es so ist, aber eine Aussage, an die ich mich erinnere aus meinem Physikstudium, war, wer misst, misst, misst.
Ja.
Und das ist natürlich auch immer die Frage, was ist die Qualität der Daten?
Ja.
Und da ist natürlich in der Empirie misst man hat Zahlen, man hat Statistik. Und dann erinnere ich mich noch an eine Episode, die wir mit Joachim Funke aufgenommen haben, theoretische Psychologie, wo er immer betont hat, ist es so wichtig, auch Theoriebildung zu betreiben. Also, dass man nicht nur die reine Empirie nimmt, sondern dass man parallel auch überlegt, was bedeutet das denn, also in der Theorie, wenn man beides Hand in Hand gehen lässt, das dann eigentlich am interessantesten ist. Weil es kann natürlich immer sein, wenn ich einfach nur numerische Daten erhebe, dann kann ich vielleicht auch Korrelationen ausrechnen. Bei sehr großen Datenmengen sind die Signifikanzlevel auch eigentlich ganz gut. Aber da gibt es ja auch Forschung drüber oder die Voodoo-Korrelationen und so. Das ist ein bisschen ein Minenfeld. Aber wie würden Sie das so einschätzen? Empirische Datenqualität von diesen Umfragedaten? Sie haben ja schon erwähnt, das sind 800.000 Datenpunkte. Ich nehme an, nicht 800.000 Menschen, die befragt werden, sondern einfach dann auch Items, wo sie Antworten haben. Und das ist aber trotzdem eine sehr große Menge an Daten. Wie ist der Fehlerbalken oder der mentale Fehlerbalken da bei Ihnen?
Also erstmal muss man sagen, Sie sind ja in der Schweiz, Sie haben in der Schweiz dasselbe mit dem Swiss Household Panel. Wir in Deutschland haben eben das sozioökonomische Panel. Und jetzt muss man erstmal sagen, ich meine, googeln Sie das mal, gehen Sie mal auf Wikipedia oder so. Man kann über alles diskutieren, aber dass jetzt jemand sagen würde, so, das ist eine Mistumfrage, das würden Sie jetzt, glaube ich, weder beim SÖP sozioökonomisches Panel noch beispielsweise beim Swiss Household Panel finden. Die zweite Sache ist einfach Open Science. Also, wenn ich das berechne, dann lade ich meine Do-Files ja hoch und dann kann ja jemand kommen und sagen, ich habe da was falsch gemacht. Also, Do-Files hochladen heißt, das SÖP kann prinzipiell jeder wissenschaftlich Forschende bekommen. Wenn ich dann noch das Do-File habe, dann kann ich eigentlich vom Öffnen des Datensatzes bis zum Erscheinen des finalen Ergebnisses jeden Rechenschritt nachvollziehen, den ich gemacht habe und bis auf die letzte Nachkommastelle müsste auch haargenau dasselbe bei rauskommen. Und das Schöne daran ist ja eben, dass dann gerne, weil vielleicht irre ich mich ja auch oder vielleicht habe ich irgendeine zweifelhafte Annahme gemacht, jemand sagen könnte, ja, das ist aber hier eine schwierige, also das hätte man anders machen können. Ja, was weiß ich, eine gar nicht falsche Kritik ist, eigentlich sind die Daten aber ordinal skaliert, die werden aber als metrisch behandelt und so weiter. Bla bla bla, kann man alles machen. Und da kann ich nur sagen, I'm waiting for it. Also, ne, es ist ja, ich würde dann ja auch nicht sagen, ich habe recht und das darf nicht sein, sondern man macht ja Wissenschaft eigentlich immer nur vorläufig, provisorisch, damit wer anders es besser machen kann. Und das betrifft aber nicht nur mich, das betrifft die ganze Literatur. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Einzige, der das gemacht hat. Und so die ganz krassen Entgegnungen, diejenigen, die herausfinden, dass es empirisch gesehen keine Generationen gibt, haben Fehler gemacht. Also müsste mir jetzt mal jemand zeigen in den empirischen Fachzeitschriften. Ich wage zu behaupten, die gibt's einfach nicht. Ich hatte dann selber mal eine Diskussion mit denjenigen, die die Shell-Jugendstudie machen. Wer das jetzt ist, ist egal, man muss es ja nicht persönlich machen, aber die war sozusagen öffentlich und da wurde dann eben auch nicht gesagt, ja, das wurde falsch berechnet oder so, sondern da war dann das Argument, ja, man könne ja auch Generationen zum Beispiel regional sehen oder je nach Geschlecht und das wäre dann, oder je nach Bildung unterschiedlich. Und naja, da würde ich dann sagen, ja, aber das ist ja gerade nicht, was gemacht wird. Man spricht ja von der Generation Z und nicht von der schleswig-holsteinischen Realschulgeneration, die man aber nur unter Frauen und nicht unter Männern findet. Also da kann man dann gerne, ne, das war in der Kölner Zeitschrift für Soziologie, eine der zwei großen deutschen Soziologiezeitschriften, da kann man dann ja sich mal anschauen, wie die Verteidiger des Generationenkonzepts in Anführungsstrichen darauf antworten. Die zweite Frage, die Sie neben der Datenqualität ansprechen, ist ja die Theorie. Und da kann man sich ja, da haben Sie natürlich völlig recht, auch mal fragen, gibt es denn eine gute Theorie hinter dem Generationenkonzept? Und Sie haben recht, da haben wir auch noch nicht richtig drüber gesprochen. Die Theorie hinter dem Generationenkonzept ist folgende. Wenn eine Generation, eine Alterskohorte, besonders, das ist die Theorie in ihrer Jugend, also sagen wir mal so von, ja, nageln Sie mich nicht drauf fest, 13 bis 25, ganz einschneidende Erlebnisse erfahren hat, die aber A, alle anderen nicht erfahren haben, ja, und die B, dann den Rest des Lebens dieser Geburtenkohorte beeinflusst. Dann, und das ist die Theorie, wird diese Geburtenkohorte eine Generation und hat ihr Leben lang andere Einstellungen. Und jetzt machen wir es mal an einem ganz drastischen Beispiel fest. Nur Männer bestimmten Alters kämpfen derzeit in der Ukraine. Alle Männer, die jünger oder älter sind, tun es nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das zu einem Generationeneffekt führt. Ja, weil da vor irgendwelchen russischen Panzern wegzurennen, da würde ich schon glauben, dass das meine Einstellung ein Leben lang verändert. Und alle, die zu alt oder jung dafür waren, die sind davon eben nicht betroffen. Bums, Generationeneffekt. So. Karl Mannheim hat dann auch genau eben vermutet, dass zum Beispiel aufgrund des Ersten Weltkriegs die eingezogenen Kohorten für immer anders sein werden als die nicht eingezogenen Kohorten. Das scheint mir auch sehr plausibel. Aber jetzt kann man sich ja mal fragen, Sie sind in Deutschland oder was weiß ich, Dänemark aufgewachsen und was sollen denn in letzter Zeit noch diese ganz einschneidenden Erlebnisse gewesen sein? Ja. Da ist dann die Theorie der Generationenliteratur, ja, die haben ja alle Harry Potter gelesen. Oder die einen haben ja WhatsApp geschrieben und die anderen haben ja noch SMS geschrieben. Okay, ist eine Theorie, aber ne, also ja, gut, die einen haben dann vielleicht Harry Potter gelesen und die anderen Herr der Ringe, aber ob das jetzt ihr Leben lang ihre Einstellungen so verändert, dass es im Arbeitsleben messbar ist. Ja, wenn das die Theorie ist und man es dann in den Daten nicht findet, dann lasse ich mich gerne von den Daten überzeugen. Also sagen wir es mal so. Was ich trotzdem relativieren muss, es gibt jetzt zum Beispiel die Theorie von Jonathan Haidt in den USA, dass gerade junge, liberale Frauen durch Social Media sehr starke psychische Probleme haben, weil junge Mädchen vergleichen sich in einer bestimmten Phase ihres Lebens immer sehr gerne, ja? Also, ich bin eine junge Frau und weiß ich nicht, 13 oder 15 und dann merke ich, ja, ich bin kein Kind mehr. Ich möchte wissen, wo stehe ich? Was weiß ich, bin ich attraktiv? Vielleicht attraktiver als meine Freundin oder nicht? Und sein Argument ist, dass man ihnen dann Instagram in die Hand gibt, mit einer dauerhaften, ewigen Möglichkeit, sich mit den schönsten Menschen auf der Welt zu vergleichen, ist nicht gut für ihre Psyche. Und er sagt, bei jungen Männern, männlichen Jugendlichen, ist der Effekt ein bisschen anders. Also die machen dann kein Hypervergleichen, sondern die ziehen sich eher so zurück in Online-Welten und kommen sehr früh mit, ja, Online-Pornografie in Kontakt. So, da ist es möglich, ja, ich kann es nicht messen, dass wir da einen Effekt haben, der vielleicht auch alle anderen betroffen hat, aber wenn ich vielleicht mir mit, weiß ich nicht, 32 ein Instagram-Konto zulege, ja, oder World of Warcraft spiele, das kann schon sein, dass das einen weniger starken Effekt auf mich hat, als wenn ich mit 13 damit anfange. Ganz einfaches und banales Problem. Die SEP-Daten beginnen immer erst mit 18-Jährigen. Das heißt, wir können jetzt mal zurückrechnen. Die werden immer mit 2 Jahren Zeitverzug veröffentlicht. Das heißt, die frühestgeborenen Menschen, die da drinnen sind, sind, sagen wir mal, 2021 minus 18, 2003. Wenn ich die dann nicht nur mit 18, sondern von 18 bis 25 messen will, dann ist der früheste Zeitpunkt, an dem ich wirklich was über die sagen kann, 2030 oder sowas, ja. Und das muss ich natürlich auch sagen. Also A, vielleicht ist es bei anderen Variablen messbar als die Variablen, die ich habe. Ich habe so ungefähr 30 Einstellungsvariablen. Und B, vielleicht sitzen wir jetzt hier im Jahr 2024 und sagen, es ist nichts messbar und ab dem Jahr 2027 wird aber doch langsam was messbar. Klar, das kann ich als empirischer Sozialforscher nicht sagen, weil ich die Daten noch nicht habe.
Werden die Fragen eigentlich angepasst oder sind es immer die gleichen Fragen oder Parameter, die beurteilt werden?
Ja, Sie müssen sich ja wirklich überlegen, was da gemacht wurde. Also irgendein paar Freaks saßen Ende der 70er Jahre in Berlin rum und haben sich überlegt, Mensch, lass doch mal Millionen von Euros dafür ausgeben, dass wir Menschen jahrzehntelang dieselben Fragen stellen. Und alles, was die Typen sich da überlegt haben, Anfang der 80er Jahre zufälligerweise schon zu stellen, oder manche Fragen habe ich dann ab den 90er Jahren, das ja, und das sind auch sehr grundlegende Sachen, also wie wichtig ist Menschenarbeit, wie beurteilen sie die wirtschaftliche Lage, bla bla bla. Aber es kommt auch immer mal was dazu. Also Sie können sich vorstellen, Klimawandel, Sorge vor Klimawandel, da hat natürlich keiner dran gedacht in den 80ern. Problem ist, das hilft aber nur begrenzt, weil wenn sich jetzt jemand vor 2 Jahren überlegt hat, ich frage mal nach einem neuen Thema, dann kann ich diese statistische Unterscheidung, ist es der Periodeneffekt, Alter oder Geburtenkohorte, nicht machen, weil ich die eben nur machen kann, wenn ich Varianz über die Zeit habe. Und 40 Jahre Varianz über die Zeit ist super, aber 2 Jahre Varianz über die Zeit reicht eben nicht aus, um diesen Effekt statistisch gut sauber zu kontrollieren. Das heißt, ja, es wird abgedatet, aber es bringen eigentlich nur Fragen, was die schon seit Jahren und eigentlich sogar Jahrzehnten abgefragt wurden.
Ja, also Vor- und Nachteile jeweils, aber für die Datenqualität sicherlich besser, wenn man versucht, Ceteris paribus zu bleiben.
Genau. Und ein Grund, warum wir oft glauben, warum Menschen meinen, es gibt Generationen, ist, weil sie keine Panel-Daten haben, sondern Cross-Sectional-Daten, also von einem Zeitpunkt haben. So, und jetzt können Sie sich mal überlegen, wenn Sie Daten rein aus dem Jahr 2020 haben, dann kann jeder Effekt an drei Effekten liegen. A, am Effekt des Jahres 2020, am Effekt im Jahr 2020, sagen wir mal 20 Jahre alt zu sein, und am Effekt im Jahr 2000 geboren zu sein, wenn Sie 2020, 20 Jahre alt sind. Und liegt es daran, dass sie 20 Jahre alt sind oder im Jahr 2000 geboren wurden, können sie nicht auseinanderrechnen, wenn sie nur Daten von einem Zeitpunkt haben, weil alle, die im Jahr 2020 20 Jahre sind, mathematisch gesehen nur im Jahr 2000 geboren worden sein können.
Das ist natürlich klar. Und ich glaube, also, wenn Sie vergleichen Panel-Daten und Cross-Sectional Studies, ich glaube, in den meisten Fällen ist es ja noch schlimmer, da reichen Anekdoten. Ich weiß es
Genau.
aus meinem Arbeitsumfeld, hat mir gerade eine Kollegin neulich gesagt, sie ist Gruppenleiterin und arbeitet in der Gruppe und arbeitet mit vielen jüngeren Mitarbeitenden zusammen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe da lauter Gen Z sitzen und die sind so und so. Und das ist jetzt nicht, vielleicht nicht n gleich 1, sondern n gleich 5 oder so, aber es ist sehr anekdotisch geprägt. Es ist das unmittelbare Erleben. Und da kommt dann ja erschwerend hinzu, dass wir Menschen grundsätzlich gerne schubladisieren, und zwar nicht einfach, weil wir
Ja.
gerne in Schubladen stecken, sondern weil wir ein einfaches Weltmodell brauchen,
Genau.
um zu funktionieren. Da hilft es dann auch relativ wenig, wenn man sich dem bewusst ist, weil das Schubladisieren passiert trotzdem.
Ja. Wobei ich an der Stelle jetzt sogar mal mein eigenes Argument einen Schritt zurücknehmen würde. Sagen wir mal, Sie sind eine Universität und Sie wollen wissen, die Studentenzahlen sinken und Sie wollen jetzt mehr Studenten anlocken. Ja? So, Ihre Gruppe, die für Sie interessant sind, sagen wir mal, sind zwischen 17 und 21. Ja? In dem Fall, wenn Sie unbedingt drauf bestehen, ja, nehmen Sie gerne irgendeine vermeintliche Generationenstudie in Anführungsstrichen und gucken Sie, was die Leute zwischen 17 und 21 wollen. Ja? Also keine Ahnung, wenn dabei rauskommt, die mögen die Farbe blau und nicht rot, dann machen Sie Ihre Anzeige von mir aus blau und nicht rot. Weil es natürlich in dem Fall egal ist, ob Sie sagen, das sind 17 bis 21 Jahre alte Menschen im Jahr 2024, ja, oder ob Sie als Shortcut dafür sagen wollen, das ist Generation Schlag mich tot, ja, das wäre dann sogar theoretisch egal. Der ganze theoretische Hinterbau, dass man sagen würde, ja, aber Generation bedeutet ja, das muss ja deren Leben lang so bleiben und das hat mit prägenden Erfahrungen in der Jugend zu tun, bla bla bla. Das können Sie dann weglassen. Aber wenn Sie sagen, ich will wissen, wie junge Leute heute ticken, weil, keine Ahnung, die will ich als Studenten gewinnen oder denen will ich ein Eis verkaufen und Sie bestehen darauf, das will ich jetzt unbedingt mit diesem Generationenkonzept machen. Ja, go for it, wenn Sie darauf bestehen, ja, das könnte man dann sogar machen.
Das Resultat wäre unabhängig davon, ob das
Genau.
jetzt eine generationelle Attribution ist oder nicht.
Genau, also wenn Sie Generation gerne nutzen wollen als Shortcut für Menschen, die in einem bestimmten Jahr ein bestimmtes Alter haben, dann würde ich sagen, ja, der kausale Effekt liegt am Jahr und am Alter, aber wenn Sie das dann Generation nennen wollen, good for you.
Schwierig wird es dann natürlich, wenn sich das dann so bestätigend verfestigt, ähnlich wie bei der
Genau.
Homöopathie. Ich habe jetzt die
Genau.
Globuli genommen, jetzt ist der Kratzer verschwunden nach einer Woche und jetzt denke ich mir, ja, das hilft. Das Problem kommt ja erst dann, wenn man die Kausalattribution dann darauf
Genau.
zurückführt, beim nächsten Mal. Auch
Genau.
wenn es
Also
jetzt, ja, der Kratzer ist weg, schön und gut, ich habe gewonnen, aber es lag nicht an den Globuli.
genau. Sie sollten dann eben nicht denken, nur das kann Ihnen in der Situation egal sein, wenn Sie einfach nur Studenten haben wollen, dass A, die für immer so bleiben werden. Also sagen wir mal, die mögen die Farbe blau und nicht rosa, ja, keine Ahnung. Dann sollten Sie A nicht glauben, das wird so bleiben, sondern wahrscheinlich ist es eher ein Alterseffekt und die ändern sich mit dem Alter. Und B sollten Sie nicht glauben, das betrifft nur die und nicht auch alle anderen. Wahrscheinlich ist es ein Periodeneffekt, dass jetzt alle lieber blau als rosa mögen. So, ne? Also, wenn man meine Ergebnisse verallgemeinern kann, dann wäre das sozusagen die neue Theorie, dass man Einstellungen mit eben Alters- und Periodeneffekten erklärt statt mit Generationeneffekten.
Ich finde es ganz interessant, Sie haben auf Ihrem Blog ja auch noch nicht nur die ganzen Daten schön aufbereitet und erklärt, sondern darunter auch noch geschrieben, warum glauben wir dennoch an Generationen? Eben, da haben wir jetzt gerade schon angefangen, drüber zu sprechen. Wir sind grundsätzlich nicht gut in Statistik. Das ist was, was wir Menschen intuitiv nicht drauf haben. Wenn man Mathematik oder Statistik studiert, entwickelt man wahrscheinlich schon eine Intuition darüber, wie so Sachen funktionieren. Aber Otto Normalverbraucher hat das angeborenerweise nicht. Also da verschätzen wir uns sehr gerne.
Ja, genau.
Ein anderer Effekt ist auch noch, dass eben, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass die Anekdoten halt die Daten trumpfen. Oft. Gerade in der Wenn
Genau.
ich vergleiche, ich habe hier eine Metastudie, aber ich habe die Erfahrung mit meiner Kollegin gemacht. Wem vertraue ich eher? Ich vertraue eher meiner Erfahrung mit n gleich 1,
Genau.
anstatt einem Forscher, den ich womöglich nicht kenne, der diese Metastudie gemacht hat. Und dann ist es ja auch noch so, das kam vorhin schon mal so ein bisschen raus. Oft ist es ja so, dass die Wissenschaft, wenn sie möglichst neutral und objektiv, also möglichst neutral und objektiv beschreibt, wie die Lage ist, dann, und das haben Sie ja auch gesagt, das ist oft einfach nicht sexy, das verkauft sich nicht gut. Also
Genau.
manche reißerische Resultate vielleicht schon, wenn die Neutrinos schneller sich bewegen als Lichtgeschwindigkeit, aber es sind einfach so skandalöse Sachen. Coole Wissenschaft kommt sonst auch nicht wirklich in die Primetime-Medien. Und das ist ja dann ein Problem eigentlich, wenn dann Menschen in der Breite mit diesen Daten insofern nicht umgehen können, dass sie doch dann so offen sind, so populistischen, einfachen Antworten. Das sieht man ja auch heute in der Gesellschaft. Da, wo die weder mit Daten unterfütterten, vielleicht anekdotisch bestätigten oder die so die möglichst negativen Emotionen ansprechenden einfachen Antworten gelieferten werden, da rennen die Menschen in Horden hinterher. Und wenn dann an einem anderen Basarstand steht, hier sind die differenzierten Antworten, das interessiert niemanden. Das ist zu aufwendig und da sind wir Menschen dann doch am Ende oder zumindest unsere Gehirne so ökonomisch geschaltet, dass wir dann doch irgendwie im Sparmodus arbeiten und die einfachen Antworten nehmen. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem. Von daher, ich finde das super, wenn Sie dann auch ja auf so einem Blog, wie Sie haben, solche ja wissenschaftlichen Auswertungen machen, uns der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, auch so aufbereiten. Also das kann jeder verstehen, auch wenn man nicht studiert hat, finde ich. Und das ist ja auch eine Art Wissenschaftskommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit. Können Sie da sagen, wie groß die Resonanz ist, die Sie bekommen für die Arbeit, die Sie machen, außerhalb jetzt von dem Tweet, wo ich am Anfang eingestiegen bin, dass jemand gesagt hat, cool, neuer Datenpunkt, neuer Datensatz, schaut doch mal da rein, so wie ich darauf aufmerksam geworden bin.
Ja, also ich finde es erstmal sehr befriedigend, weil so die richtigen Wissenschaftler kennen das. Man hat dann, was weiß ich, in Journal XY mit Impact Factor so und so hoch was veröffentlicht, aber schlussendlich heißt ja trotzdem nur, dass 50 Menschen irgendwelche bizarren Profs mit bizarren Interessen irgendwo anders auf der Welt sich das dann durchlesen und das sind dann die letzten 3 Jahre Arbeit. Und gerade wenn es sowas ist, geht es Menschen gut, gibt es Generationen, wird die Welt besser oder schlechter, fühlen sich Frauen gerecht behandelt, ja, wo vielleicht ja Menschen auch jetzt mehr ein Interesse für haben als, was weiß ich, hat der Regenwurm Dickdarmprobleme oder so. Dann finde ich es auch sehr befriedigend, ne, dass man dieses Interesse sozusagen auch ein Stück weit befriedigt. Es ist allerdings auch so naiverweise als Wissenschaftler dachte ich so, ja gut, dann schreibe ich das einmal auf und dann habe ich das einmal gemacht und then it's out there. So. Und so funktioniert es eben nicht, ne? Es ist halt nicht so, dass dann die Leute aufhören, in Generationen zu denken und so. Und man muss es ja gar nicht externalisieren. Also ich habe selber immer mal wieder Effekte, ja, wenn jetzt irgendwelche Studenten zu mir ankommen, was weiß ich, da haben sie irgendwie über Suizid gesprochen, da hätten sie mich vorher warnen können, dann muss ich zugeben, ist auch in meinem Kopf manchmal erscheinen so die Worte Generation Snowflake. Also ich muss ja selber zugeben, ich benutze dieses Konzept dann selber manchmal, um aus der Realität Sinn zu machen, ja. Naja, und warum? Wir können eben nicht ganz ohne Schubladen. Also, wenn jemand Ihnen sagt, ich bin Franzose, dann wird Ihre Bewertung dieser Person eine andere sein, als ob dieselbe Person Ihnen sagt, was weiß ich, ich bin Neuseeländerin, ja? Und es geht auch nicht anders, weil zu sagen, ja, es gibt 8 Milliarden Menschen, ist halt ein sehr, sozusagen, ist halt sehr feinmaschig und zwar so feinmaschig, dass Sie gar keine Strukturen mehr sehen können. Und die Strukturen sind ja teilweise auch da. Also, wenn wir jetzt international vergleichende Untersuchungen machen, dann werden die Franzosen auch ein paar unterschiedliche Meinungen haben als, was weiß ich, Neuseeländer. Das Problem ist eben nur, wenn das so einen, ich sag mal, Spaßbereich verlässt, ja, und man dann eben wirklich basierend darauf auch schlussendlich diskriminiert. Also, wenn man sagt, den stelle ich jetzt nicht ein, weil der gehört ja zu der Geburtenkohorte. Und da könnte man jetzt schon die Analogie machen, es ist ja gut und wichtig und gesellschaftlicher Fortschritt, dass im Unterschied zu, nageln Sie mich nicht drauf fest, ich sag mal vor 100 Jahren, wir gemerkt haben, Menschen zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer religiösen Überzeugungen und so weiter zu klassifizieren, zu stereotypisieren und dann auch zu diskriminieren, das ist keine so gute Idee. Auch wenn wir da natürlicherweise vielleicht zu neigen. Wo ich mich dann frage, ist ja, aber warum ist es denn besser, wenn wir es mit Geburtenkohorten machen? Ne? Also da scheint das auch erstmal plausibel zu sein. Wenn man genauer hinschaut, ist es das aber nicht. Und vielleicht sollten wir uns dann da genau dieselbe Zurückhaltung anlegen, sozusagen. Das Problem, abgesehen davon, dass sozusagen unser Gehirn da drauf steht, so wie wir vielleicht auf Zucker oder Fett stehen, ja, wir müssen uns immer sozusagen vorne den präfrontalen Kortex benutzen, um zu sagen, nein, nein, Vorsicht, nicht so viel davon. Das zusätzliche Problem ist auch, dass sowohl, sagen wir mal, Unternehmen in dem Fall, sagen wollen, ja, wir müssen ja irgendwas tun, wir können ja nicht tätig sein, sondern wir müssen ja ein tolles Konzept haben, um die jungen Leute zu bekommen. Als auch dann logischerweise Angebot und Nachfrage irgendwer ankommt und sagt, ja, gerne, ich berate euch da gerne für ein Honorar. Und dann da seine selbstgemachten Studien macht, wo er einen Befragungszeitpunkt von nur einem Jahr hat, in dem ich Alter und Kohorte überhaupt nicht auseinanderhalten kann, aber dann trotzdem alles mit Kohorte erklärt statt mit Alter. Und dann die Medien auch noch gerne sagen, ja, schaut mal hier, die eine Generation ist anders als eine andere. Das heißt, ja, es gibt da so eine Art Geschäftsmodell, wo Unternehmen nach Beratung fragen, die andere gerne liefern. Und die dann wiederum auch medial gerne sehr laut in die Gesellschaft zurückgetönt wird.
Ja, das war ja dann auch auf Ihrem Blog der vierte Punkt, den ich noch nicht genannt hatte, Follow the Money im Grunde genommen, da wo das
Genau.
Geld fließt. Das ist auch, da kann man froh oder traurig drüber sein, aber das ist ein starker Beweggrund.
Genau. Und also Full Disclosure, ich war total überrascht als Wissenschaftler. Ist man ja froh, wenn einem jemand zuhört, wenn man so bizarre Sachen macht. Mit dieser Generationensache ist es mir dann jetzt selber öfter mal passiert. Wollen Sie mal vorbeikommen? Wollen Sie uns was dafür erzählen? Wie viel Speaker-Honorar wollen Sie dann haben? Ne? Dann ist man erstmal als Wissenschaftler so: Ach so, ich bin ja froh, wenn mir jemand zuhört. Ihr wollt mich jetzt auch noch dafür bezahlen, dass ich euch das erzähle. So. Aber man könnte natürlich trotzdem argumentieren, es macht einen Unterschied oder ich würde einfach mal selber die Zuhörer zu einem Experiment aufrufen. Googeln Sie mal die Leute, die behaupten, es gibt Generationen und die Leute, die behaupten, es gibt keine Generationen. Ich behaupte, Sie werden finden, ja, dass die Leute, die behaupten, es gibt keine Generationen, Akademiker sind oder Akademikerinnen, die sozusagen, und jetzt, das ist natürlich auch ein riesiges Privileg, die sozusagen einen bezahlten Job in der Wissenschaft haben. Und nicht jetzt irgendwie mehr oder weniger verdienen, weil sie A oder B herausfinden. Und ich behaupte mal, dass die Leute, die sagen, es gibt Generationen, gucken Sie mal auf die Webseite von denen. Da ist eigentlich der Link zu, und hier können Sie jetzt mich als Consultant buchen, eigentlich nie weit. Ja, und um Gottes Willen, wir brauchen Unternehmensberatungen oder können wir drüber reden, aber ich will jetzt nicht der Privatwirtschaft ihren Sinn absprechen, ja, das ist nicht mein Punkt. Aber ich würde schon argumentieren, dass wenn sie sozusagen Meinung A und Meinung B haben, ja, und hinter Meinung A sehr oft kommerzielle Interessen stecken, ja, dann erinnert mich das so ein bisschen wie, sagen wir mal, an die 60er Jahre, die einen sagen, Rauchen ist nicht schädlich, die anderen sagen, Rauchen ist schädlich. Nur komischerweise sind hinter denen, die sagen, Rauchen ist nicht schädlich, meistens Tabakkonzerne. Ne? Das ist dann vielleicht schon was anderes. Oder wenn man jetzt sagt, vielleicht ist das alles halb so wild mit dem Klimawandel. Ja gut, wenn dann dahinter oft sozusagen Industrie-Thinktanks stehen. Ne? Das ist eben teilweise mit den Generationen was sehr ähnliches. Also die, die diese Message verbreiten, wie gesagt, glauben Sie nicht mir, sondern googeln Sie es einfach mal selber. Da ist das Geschäftsmodell meistens nicht weit weg. Und wie gesagt, ich mache dann immer halb im sozusagen Scherz die Aussage, also zeigen Sie mir mal eine peer-reviewed Perioden, Kohorten und Alterseffekte auseinanderhaltende Studie, die zeigt, es gibt starke Generationeneffekte, die in jüngster Zeit veröffentlicht wurde. So, und wenn Sie dazu in der Lage sind und in Köln, dann gebe ich Ihnen gerne mal einen Kölsch aus, was auch nicht so schwer ist, weil das ist ja nur 0,2. Also, was ich damit wirklich sagen will, ist, es ist schon erstaunlich, wenn es das, worauf wir eigentlich immer pochen, nämlich begutachtete Fachzeitschriftenartikel für eine Seite des Arguments eigentlich einfach gar nicht gibt. Und das, ja, ich sozusagen, I put the challenge out there. Also zeigen Sie mir mal so eine Studie, die zeigen würde, es gibt starke Generationeneffekte. Ist gar nicht so einfach. Ich kenne keine.
Ja, also das haben Sie schön beschrieben eigentlich. Die Motive sind andere. Wenn ich jetzt jemanden frage, der oder die damit Geld verdienen möchte, dann brauche ich ein Businessmodell. Dann habe ich was zu verkaufen. Und das kann ein Produkt sein, das kann aber auch eine Idee sein, das kann eine Dienstleistung sein. Und da ist ja Schon, und Sie haben auch das Beispiel genannt mit der Tabakindustrie. Da gab es ja noch und nöcher wissenschaftliche Publikationen, die dazu veröffentlicht wurden. Aber da hat die Tabakindustrie ja wirklich erkannt, wir müssen den Zweifel schüren. Und wie machen wir das am besten? Wir machen einfach eine Gegenwissenschaft. Wir machen eigene Konferenzen, eigene Paper. Wir handeln so und geben allem den Anschein oder den Anstrich von wissenschaftlichem Handeln. Und dann kann ich mich hinstellen und sagen, ja, die eine Wissenschaftlerin sagen das, die anderen das. Wie denn nun, wissen wir nicht. EndverbraucherInnen sind verwirrt, wissen es nicht und im Zweifel in dubio pro rauchen oder so in dem Fall. Wenn ich es nicht ganz genau bewiesen kriege, also selbst dann gehe ich davon aus, dass viele Leute trotzdem rauchen würden. Aber selbst das wurde ja so in Zweifel gezogen. Von daher, Wissenschaft wird ja dann auch oft missbraucht oder zumindest die, ja, so die Hallmarks von Wissenschaft. Und Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, die können das erkennen. Aber Leute, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, woher sollen die denn wissen, welcher Expertise sie jetzt Glauben schenken sollen? Und Sie haben ja vorhin gesagt, Meinung A, Meinung B, das sind am Ende des Tages Meinungen. Und in der Wissenschaft geht es ja nicht um Meinungen, sondern versucht man möglichst mit vielen Daten möglichst vom Menschen unabhängig zu belegen, wie denn die Welt tatsächlich aussieht. Das ist ein hoher Anspruch und das ist ja meistens nur eine Annäherung und auch temporär. Trotzdem kann ich ja auch die andere Art von Scheinwissenschaft machen, wo das wirklich, wo ich das Ergebnis im Kopf habe und einfach nur so tue, als würde ich Wissenschaft machen und das so repliziere. Und dann für die Laien da draußen sieht das gleich aus.
Ja, da kommen wir dann fast in so eine kulturphilosophische, kulturoptimistische oder kulturpessimistische Sicht. Ich habe die kulturoptimistische Sicht, dass am Ende sich die Wahrheit ja doch irgendwie durchsetzt. Ja, also im Kopf sind die Gedanken alle wolkig beieinander, aber in der Realität stoßen sie dann hart gegeneinander, wenn sie nicht zur Realität passen. Und es ist ja dann schon oft so, dass es so ja, irrefutable Evidence gibt. Ich glaube, beim Rauchen war es dann ja irgendwie das, was weiß ich, 90% oder 95% aller Lungenkrebsfälle unter Rauchern stattfanden. Ne? Da wird es dann irgendwann wirklich schwer, noch gegen zu argumentieren. Und genau das ist ja eigentlich auch eine Geschichte, die relativ positiv ist, ne? Auch wenn es vielleicht 50 oder 70 Jahre dauert. Aber klar, es gibt Rauchen, aber eine Diskussion darüber, ob Rauchen jetzt ungesund ist, die ist ja entschieden worden sozusagen. Aber klar, es ist kein straightforward Prozess, bei dem ja auch keiner recht hat. Ich kann ja auch nicht sagen, ich habe recht, sondern I did the best I could und jetzt kann gerne wer anders kommen und es besser machen, ne?
Und dann werden trotzdem die Raucher, Raucherinnen sagen, ich rauche trotzdem, das macht mich irgendwie happy, das macht mich zufrieden und
Ja,
dann ist
klar,
gut.
genau.
Und dann andere Frage mit Passivrauchen und so, aber da müssen wir jetzt nicht noch einsteigen. Also es kann ja jeder selber entscheiden, wenn es die Nachbarn stört, wenn der Rauch hochsteigt oder wenn im Auto oder so. Andere Diskussion. Aber vielleicht noch ganz kurz. Also das eine Thema Generationen, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Sie haben auf Ihrer Webseite ja aber auch interessanterweise geschrieben, ich habe auch noch andere Kompetenzbereiche und zu allem anderen äußere ich mich nicht. Das finde ich auch gut, dass Sie klarstellen, da liegt meine Expertise. Zu allem anderen kann ich wissenschaftlich fundiert, möchte ich nicht so viel sagen. Sie haben aber auch zu anderen Bereichen ja auch Bücher publiziert, gerade wenn es ums Thema Zufriedenheit geht. Das fand ich auch sehr interessant. Zum Beispiel, wann sind wir wirklich zufrieden? Oder auch, wann sind Frauen wirklich zufrieden? Ich habe sie bei Wikipedia als empirischen Genderforscher beschrieben gesehen. Und das natürlich auch anhand der Daten, so wie Sie es beschrieben haben, oder? Und vielleicht eine lustige Anekdote dazu. Wir haben auch schon öfter in unserem Podcast, so, weil wir ja über kritisches Denken sprechen, die Frage diskutiert, führt kritisches Denken zu einem besseren oder auch zufriedenerem Leben? Und die Antwort ist eigentlich eher nicht. Weil das ist ungemütlich und das ist, also man kann es nicht dauernd machen. Man muss auch die Kompetenz, so eine metakognitive Kompetenz entwickeln, dass man entscheidet, wann denn kritisches Denken wirklich sinnvoll ist. Weil den lieben langen Tag lang das zu machen, das ist dann, ja, da hat eigentlich mir noch keiner gesagt, dass das ihn oder sie wirklich zufriedener macht. Aber vielleicht können Sie da auch noch sagen, was Sie da auch aus, sind das die gleichen Daten, aus denen Sie diese Aussagen rausziehen? wie sich die Zufriedenheit entwickelt. Ich habe mich da zum Teil auch sehr an Hans Rosling erinnert, so
Genau.
Factfulness oder
Ja.
die Bewegung, dass es auch so
Genau.
datengetrieben eigentlich das Gegengewicht zu der pessimistischen Sicht, die eher, das haben Sie am Anfang gesagt, wenn nicht Blut fließt oder irgendjemand diskriminiert wird, ist es für die Medien nicht so interessant.
Also messbar erstmal richtig mit dem kritischen Denken, zeigt sich an vielem. Zum Beispiel die Partner sind in ihrer Partnerschaft besonders zufrieden, die ihren Partner oder ihre Partnerin nicht realistisch sehen, wenn man einen Persönlichkeitstest macht, sondern zu optimistisch. Also, ne, es ist eben nicht so. Also jetzt könnte man natürlich ganz grundlegend sagen, Intelligenz ist so eine Art Adaptiertheit an die Welt. Und wenn Sie Sachen zu positiv sehen, dann haben Sie ja eine Maladaption. Aber klar, was ich meine, Sie haben sozusagen einen Fehler, wenn Sie alles zu negativ sehen, sehen Sie vielleicht Probleme, die gar nicht entstehen. Wenn Sie alles zu positiv sehen, übersehen Sie Probleme, die aber entstehen. Jetzt ist die Frage, wie gefährlich ist die Welt, was da eher ein bisschen zu Ihrer Zufriedenheit beiträgt. In einer Welt, die oft gar nicht mehr so gefährlich ist, ist vielleicht manchmal ein bisschen mehr Optimismus in dem Fall gar nicht so schlecht. Was aber das Interessante ist, ist, dass was wir oft für eine gnadenlos optimistische Sicht halten würden, eigentlich oft die Sicht ist, die sich in den Daten am ehesten zeigt. Also wenn Sie fast alles messen, was relevant ist, und sozusagen, sagen wir mal, alle 20 Jahre einen Cut machen, dann wird es Ihnen sehr, sehr schwer fallen, nicht irgendwas zu finden, wovon wir uns alle einigen können, was wichtig ist, was nicht besser wird. Und zwar massiv besser. Also fast die Hälfte der Menschheit lebt Anfang der 80er Jahre in extremer Armut, jetzt sind es noch ungefähr 10%. Kriegstote, wir reden gar nicht vom Zweiten Weltkrieg, aber als Anteil der Menschheit seit den 50er Jahren um 95% gesunken. Also für 20 Kriegstote gibt es jetzt noch einen sozusagen, als Anteil der Menschheit, der in Kriegen stirbt und so weiter und so weiter und so weiter. Gibt ein paar Ausnahmen, ja, die aber vor allem uns in der Zukunft wirklich betreffen können. Artensterben, Klimawandel, geringer werdende Einkommenszuwächse in entwickelten Industriestaaten, okay. Aber von fast allem, was, denke ich, die meisten von uns für wichtig halten, also was weiß ich glaube, keiner wird sagen, Säuglingssterblichkeit ist doch egal, wenn die Kinder sterben, sondern ich glaube, da kann man sich wirklich einig sein, das ist wichtig, wird alles extrem viel besser. Und das kann ich als Empiriker auch mit gutem Gewissen sagen, weil es eben messbar ist, ja. Und es sagen ja auch wenige, aber was die Weltbank da an Daten veröffentlicht, das ist alles irgendwie gefälscht oder so, ja. Ja, das ist eben ein Thema, das ganz interessant ist. Ein zweites Thema, und da haben Sie recht, habe ich das sozioökonomische Panel für benutzt, weil es auch, jetzt muss man dazu sagen, es ist das Äquivalent einer epidemiologischen Studie, also Kausalität ist da das große Problem. Aber man kann zumindest messen, was stark mit Lebenszufriedenheit einhergeht. Jetzt habe ich mich da auch gegen so ein paar Versuche von Verlagen geweigert, einen Ratgeber zu schreiben, weil, ne, Korrelation eben keine Kausalität ist. Also zu wissen, dass Menschen mit einem Balkon zufriedener sind, heißt nicht, dass sie auch im Mittel zufriedener werden, wenn sie sich einen Balkon anschaffen. Aber man kann zumindest ablesen, unter welchen Umständen sind Menschen mit ihrem Leben zufriedener und unter welchen nicht. Und es zwingt sie auch keiner beim Lesen, ihr Gehirn auszuschalten. Ob das dann kausal ist oder nicht, können sie sich ja selber überlegen. Eine so eine Sache, in die man dann aber wirklich in sehr gefährliches Fahrwasser gerät, auf das ich auch dann wirklich überhaupt keine Lust hatte, war dann nochmal dieses spezielle Buch. Ja, erstaunlicherweise, wenn Sie so wollen, sind Frauen in entwickelten Ländern mit ihrem Leben ziemlich zufrieden. Und sogar in den Bereichen, wo wir es vielleicht nicht unbedingt denken würden. Also ich mache den Beruf, den ich mache, ich bekomme da so viel Anerkennung, wie ich gerne möchte. Ich habe nicht das Gefühl, ich werde da irgendwie benachteiligt, zumindest nicht stärker als Männer. In meiner Beziehung sehe ich mich auch nicht irgendwie in der Position, dass ich von einem Mann dominiert werde, sondern kann da genauso bestimmen. Also immer wenn man das zwischen Männern und Frauen vergleicht, sieht man wieder empirisch wenig Unterschiede, dass man sagen würde, die Frauen sind da per se immer in der benachteiligten Position. Aber Sie können sich vorstellen, was schwierig an solcher Forschung ist. Also Menschen fühlen sich davon kritisiert, die die gegenteilige Message verbreiten und die mit dem Verbreiten dieser gegenteiligen Message ihre eigene Identität verknüpfen. Ne? Also die sagen, ich sehe das nicht so. Und für mich als Feministin oder für mich als von mir aus auch kritisch denkender Mensch darf das nicht so sein, dass es Frauen relativ gut geht. Darf das nicht so sein, dass vieles in der Welt besser wird? Und da kann ich dann nur sagen, ja, okay, dann seht es anders, aber das sind dann auch Diskussionen, bei denen bei mir dann ein bisschen die Diskussion aufhört, weil zum Beispiel dieses Buch, dass vieles in Deutschland besser wird. Ja, wir selber haben dieselbe empirische Realität, in der wir leben. Und trotzdem bekomme ich dann einerseits E-Mails, ich sage das jetzt mal so, Sie Arschloch, wie können Sie sowas schreiben? Ja, Sie haben keine Ahnung. Und endlich sagt es mal jemand, ich wusste doch, dass alles in Ordnung ist. Wo dann die Vermutung nahe liegt, naja, was du hier schreibst, hat sehr viel mehr mit deiner persönlichen Lebenserfahrung zu tun, die du dann in Daten wiederfinden willst, oder hat sehr viel mehr mit deiner persönlichen Lebenserfahrung zu tun, die dann nicht zu diesen Daten passt. Viel mehr, als dass man sagen würde, hier ist erstmal was, das ist vielleicht messbar so, oder wenn ich Unrecht habe, ist es vielleicht doch nicht messbar so, aber man kann erstmal darlegen, dass es so ist. Und daraufhin entwickeln wir eine Sicht der Realität. Ja, also das ist so ein bisschen das, ja, ehrlich gesagt auch ein bisschen Traurige, dass ich vielleicht vorher noch dachte, okay, man misst das alles nach und dann sagt man, Leute, schaut mal hier, ist doch eine interessante Messung und dann ist gut. Vielleicht ändert dann ja sogar jemand seine Meinung. Aber es scheint vielmehr so zu sein, dass Menschen schon eher eine Meinung haben und dann sagen, sozusagen, das wollte ich schon lange hören, das kann gar nicht falsch sein. Oder sagen, das darf gar nicht richtig sein. Ich würde sagen, vielleicht, weil das widerspricht ja meiner Identität.
Ja, also
Aber
gerade
gut.
dieser Confirmation Bias, da haben wir es jetzt schon oft
Genau.
bei uns im Podcast von gehabt. Das ist ein sehr wirkmächtiger
Genau.
Mechanismus bei uns Menschen. Und das ist genau das. Ich habe eine Erwartung, wie es sein sollte, und dann suche ich mir die Daten so raus und dann finde ich sie auch. Ob das
Genau.
jetzt einfach auf der Google Akademie ist oder Anekdoten, so wie ich es ja vorhin beschrieben habe, die Anekdoten, die sind oft wirkmächtiger und zwar nicht, weil sie eine höhere faktische Aussagekraft haben, sondern weil es einfacher ist, eine Anekdote zu finden, die meine Aussage bestätigt.
Genau. Und weil wir vielleicht auch an bestimmten Überzeugungen eben unsere Identität festmachen, ne? Also können wir jetzt bei allem durchgehen, ne? Bei Generationen, wenn ich sage, viele Identitäten sind ja nicht mehr so doll. Also zu sagen, ich fühle mich als Mann oder als Frau oder als Weißer oder Schwarzer oder Christ, das kann ich schon verstehen, dass das so ein bisschen an Relevanz verloren hat. Ist vielleicht auch ganz gut so. Aber zu sagen, ja, aber ich bin Gen Z, kein Problem. So, ne? Und dann wird es natürlich immer schwierig. Genauso wie wenn ich sage, was weiß ich, ich bin aber Marxist oder Feminist oder ich bin Liberaler oder was auch immer. Ja, klar, dann wird die Möglichkeit, also dann wird die Bandbreite dessen, was Sie an empirischen Findings akzeptieren können, kleiner sein. Und ich will ja gar nicht sagen, dass ich mich davon freimachen kann, ne? Also wer weiß, das ist wahrscheinlich auch oft unbewusst.
Ganz bestimmt. Ich glaube, die wenigsten Menschen laufen permanent sich selbst und ihre Einstellungen, Aussagen und Meinungen und Haltung reflektierend durch ihr Leben, sondern das meiste passiert ja da unter einer gewissen Schwelle.
Ne.
Und spannend wird es eigentlich dann, wenn man anfängt, das zu reflektieren und wenn man dann sogar noch zu Aussagen kommt im Sinne von, das habe ich jetzt eigentlich so nicht erwartet. Und wenn man dann die intellektuelle Offenheit hat zu sagen, okay, vielleicht habe ich mich geirrt,
Ne.
dann wird es eigentlich spannend. Dann beginnt ein
Ja.
Dialog oder dann kann ein Dialog beginnen.
Und für die Fälle, in denen es nicht so ist, gibt es ja den Spruch Theories die one grave at a time, ne?
Genau. Ja, ich denke, ich würde noch da hinzufügen, meine Zufriedenheit persönlich würde sehr stark steigen, wenn ich eine Wohnung mit Balkon finden würde. Ich habe nämlich momentan keinen. Und
Ja.
jeden Sommer denke ich mir, ich hätte so gerne eine Wohnung mit Balkon. Aber auch das nur eine Anekdote.
Also der
Das
Balkon
widerspricht
hat
ja nicht dem.
statistisch einen kleinen Effekt, aber Quadratmeter haben einen erstaunlich geringen Effekt, wobei Effekt in dem Fall als, wie gesagt, Zusammenhang gemeint ist und nicht kausal, ne? Kausal kann man es mit Beobachtungsdaten schwer sagen. Bräuchten wir experimentelle Daten. Ja.
Wunderbar. Herr Schröder, ich glaube, das war eine schöne Übersicht, zum Teil auch in die Tiefe gehend und hoffentlich auch anregend zum selber sich Gedanken machen und mit dem Thema mal auseinandersetzen, was so die eigenen Einstellungen zum Thema Generation sind, aber vielleicht auch sonst zu anderen Themen, wo es empirische Daten gibt, die die eigene Meinungsfindung unterstützen können, wo man auch noch was drüber lernen kann. Ob das jetzt unsere eigene Zufriedenheit ist, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Von daher ist es, denke ich, ein Rat an alle, die zuhören, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Definitiv auch die Empfehlung, auf Ihrem Blog vorbeizuschauen. Wie gesagt, sehr schön lesbar und gut aufbereitet und auf dem neuesten Stand immer. Und
Super,
da
danke.
von meiner Seite auch ein Dank an Sie, dass Sie diese Arbeit machen. Es ist ja, Sie verdienen auch an dem Blog kein Geld, glaube ich.
Nö.
Es ist ähnlich wie wir mit dem Podcast. Also das ist ein Public Service sozusagen und danke dafür. Und vielen Dank auch für das sehr interessante Gespräch, Herr Schröder.
Ja, super. Hat mich gefreut, Herr Barth. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.